ARD. Tag Leute, Dani hier. Was würdet ihr tun, wenn ihr seht, dass eine Person angegangen wird oder angegriffen?
Und dann habe ich die Hilfeschreie gehört. Dann bin ich hoch.
Wenn vor euren Augen ein Unrecht, ein Verbrechen geschieht.
Hab gesagt, was machen Sie mit dem Jungen?
Wenn ein fremder Mensch eure Hilfe braucht.
In dem Moment hat mich der Kleine schon angeguckt. Also mit diesen ängstlichen Augen. Hilft mir.
Geht ihr all in und setzt dabei eure eigene Unversehrtheit aufs Spiel? Oder zieht ihr den Schwanz ein?
Meine Challenge. Ein Podcast von MDR Wissen.
Ich gehöre eher zum Team Schwanz einziehen. Leider. Anders als der Mann, den ihr gerade gehört habt.
Es ist der 25. Oktober 2023. In der Nähe eines Böblinger Gymnasiums in Baden-Württemberg versucht ein Mann, einen 10-jährigen Jungen in seinen abgedunkelten Minivan zu ziehen. Kindesentführung am helllichten Tag.
Und dann habe ich die Hilfeschreie gehört. Dann bin ich hoch.
Auf einer Baustelle nebenan arbeitet an diesem Vormittag Zeki Jasik mit seinen Kollegen.
Der hat sich schon reingesetzt, wollte umdrehen, hat das Zündschloss umdrehen. Dann habe ich die Tür aufgerissen. Ich habe gesagt, was machen Sie mit dem Jungen? In dem Moment hat mich der Kleine schon angeguckt. Also mit diesen ängstlichen Augen. Hilft mir. Da war mir schon klar.
Zeki Jasik und seine Kollegen verstellen den Fluchtweg und rufen die Polizei.
Die haben sofort ihn umgedreht, die Handschellen drauf gemacht und ihn abgeführt.
Klassisches Beispiel für Zivilcourage.
Stolz bin ich schon, ein Kind gerettet zu haben, da ist jeder stolz drauf.
Und damit starten wir in Folge 3 unserer Themenreihe Mutiger werden. Wir haben hier schon darüber gesprochen, wie man im Alltag mutig sein üben kann und warum wir Helden brauchen. Und heute lasst uns mal drüber reden, warum manche Menschen sich mutig für andere einsetzen, Menschen wie Zeki Jasik, und andere Menschen eben nicht, so wie ich bisher. Also was uns voneinander unterscheidet, darum soll es gehen. Und ob wir alle Zivilcourage lernen können, dieses Mutigsein für andere. Ja, Zivilcourage, das ist ja immer dieser Riesenbegriff, ne? Aber wo geht denn Zivilcourage los und wo hört sie auf? Muss ich gleich einen Jungen vor einer Entführung retten? Oder praktiziere ich Zivilcourage auch schon, wenn ich, keine Ahnung, wenn ich in meinem Kiez einen Nazi-Aufkleber von einem Laternenpfahl abkratze?
Von Zivilcourage sprechen wir in der Forschung, wenn Menschen zunächst als außenstehende Zeugen oder Zeuginnen mitbekommen, dass jemand Normen verletzt oder sich unmoralisch verhält oder Unrecht tut. Und diese Personen entscheiden dann einzugreifen gegen dieses Unrecht, obwohl es für sie mit negativen Konsequenzen verbunden sein kann.
Anna Baumert ist Professorin für Sozialpsychologie und Persönlichkeitspsychologie an der Bergischen Universität Wuppertal und sie forscht zum Thema Zivilcourage.
Das heißt, Mut spielt insofern eine Rolle, dass es um die Überwindung von Risiken geht, also eingreifen trotz Risiken und etwas tun, obwohl es negative Konsequenzen geben könnte.
Das heißt aber nicht, dass jede Heldengeschichte automatisch auch eine Geschichte von Zivilcourage ist. Beispiel: Ich rette einen Hund aus einem brennenden Haus. Ja, das ist total mutig, das ist super, aber das ist keine Zivilcourage. Denn für Zivilcourage braucht es einen Normbruch. Ein Täter oder eine Täterin verhält sich entgegen einer rechtlichen, sozialen oder moralischen Norm und ich als Außenstehende greife ein, um das Opfer zu schützen. Wenn ich mich traue. Ich meine, es geht ja manchmal auch einfach um die eigene Sicherheit. Es gibt immer wieder diese Berichte über Messerattentate und andere tödliche Gewalt. Beispiel Aschaffenburg. Ein Mann sticht mit einem Messer auf Kinder ein, Passanten gehen dazwischen und einer derer, die da helfen wollten, ist jetzt einfach tot. Was passiert bitte in einem Menschen, wenn der sich so, ja, todesmutig ins Risiko reinwirft?
Das wird in der Forschung Fight, Flight, Freeze genannt. Also sozusagen, es gibt Gefahrensignale, irgendwas ist ungewöhnlich und dann ist die Frage, was ist los? Und das kann dazu führen, je nachdem, wie die Gefahrensignale geartet sind, kann es dazu führen, dass man erstarrt und dann erstmal Informationen sammelt, dass man flieht, den Rückzug antritt und die Situation vermeidet oder dass man in die Situation reingeht und gegen die Gefahr aktiv angeht. Das wäre sozusagen das Fight. Und mit dieser Fight Tendenz würde halt einhergehen, dass man sich ärgert. Das wäre sozusagen das subjektive Empfinden. Und damit würden auch bestimmte physiologische Veränderungen einhergehen. Also wie zum Beispiel, dass bestimmte Hormone ausgeschüttet werden und das System, also dass der Körper sich darauf einstellt, Energie aufzuwenden, um sein Ziel zu erreichen. Ne?
Hier zum Beispiel die Geschichte von Helene Bauer.
Eigentlich wollte sie nur mit ihren Cousinen Bastelsachen einkaufen, erinnert sich Helene.
Helene ist zum Zeitpunkt des Geschehens gerade mal 10 Jahre alt und sie gerät in eine Situation, in der es um Leben und Tod geht.
Als sie an der Kasse standen, fiel eine Mitarbeiterin direkt vor ihren Augen einfach um, fängt an zu zucken, bekommt kaum noch Luft.
Wir wollten gerade rausgehen, da ist die Frau umgefallen, andere Sachen auch. Und dann kam noch eine andere Mitarbeiterin und die ist da hingegangen, hat ihr geholfen, den Kopf gehalten.
Als niemand der Umstehenden Hilfe holt, wird Helene aktiv, läuft aus dem Laden, spricht eine Frau an und bittet um deren Handy.
Da habe ich den Notruf gewählt. Und hab ihr das Handy wiedergegeben, dass sie mit der Frau telefonieren kann.
Drinnen hat sich inzwischen eine Traube Schaulustiger gebildet. Die Menschen halten ihre Handys drauf, machen Fotos, filmen. Helene ist sauer, spricht die Leute an.
Aber dann habe ich den Menschen auch gesagt, dass sie aufhören zu filmen sollen und Fotos zu machen sollen, dass sie es löschen sollen und alles.
Und dieser Normverstoß, ja, dieses, da ruft niemand um Hilfe, stattdessen filmen die Leute sogar noch die Situation. Dieser Normverstoß hat Helene so wütend gemacht, dass sie gar nicht lang nachgedacht hat, ob sie jetzt die erwachsenen Menschen hier zurechtweisen darf oder nicht.
Wenn wir von Zivilcourage sprechen, dann ist Ärger oder Wut oder Zorn oder Empörung eine ganz zentrale Emotion. Das ist sozusagen die Emotion, die der Angst entgegenwirkt. Also der Ärger entsteht oder die Empörung entsteht, wenn ich wahrnehme, dass jemand Unrecht tut, dass ein wichtiger Wert verletzt wird und der Ärger oder die Empörung motiviert, etwas dagegen zu unternehmen.
Also Wut ist gewissermaßen eine Grundvoraussetzung für Zivilcourage. Naja, und ich überlege jetzt die ganze Zeit, was macht mich denn wütend? Also wirklich so wütend, dass ich mutig genug wäre für Zivilcourage. Und fallen mir solche Normverstöße überhaupt auf?
Also wir haben in der Forschung zu Zivilcourage eine Reihe von Persönlichkeitseigenschaften identifiziert, die helfen, also die sozusagen unterscheiden zwischen Personen, die eingreifen und Personen, die nicht eingreifen und helfen vorherzusagen, ob jemand eingreifen wird oder nicht. Und eine Eigenschaft, die wir identifiziert haben, nennt sich moralische Aufmerksamkeit. Und da geht es erstmal darum, nehme ich Situationen überhaupt als relevant wahr? Also nehme ich überhaupt wahr, dass da eine möglicherweise moralisch relevante Norm verletzt wird oder nicht?
Anna Baumert hat das mit Kollegen in einer Studie untersucht. Über eine Woche hinweg wurden da die Versuchspersonen zweimal täglich gefragt, ist ihnen irgendwas aufgefallen in ihrem Alltag? Haben sie Normverstöße beobachtet?
Und was wir festgestellt haben, ist, dass Menschen mit einer höheren moralischen Aufmerksamkeit, dass die mehr relevante Situationen berichtet haben.
Die Studie verlinken wir euch auch in der Podcast-Beschreibung.
Tja, also ich mache das jetzt schon seit ein paar Tagen, dass ich so durch meinen Kiez laufe und versuche zu checken, wie moralisch aufmerksam bin ich denn? Fallen mir Normverstöße auf? Und ich stelle fest, ich bin da nicht sehr gut drin. Also keine Ahnung, vielleicht wohne ich auch einfach in einem kleinen Paradies, wo ich einfach nirgends eingreifen muss. Aber meine Befürchtung ist eher, dass ich einfach der Typ Mensch bin, so ja okay, Kopfhörer auf, Tunnelblick, lasst mich alle in Ruhe. Aber immerhin, ich habe die Tage schon einen Wohnungslosen, der vorm Supermarkt saß, gefragt, ob ich ihm irgendwie was mitbringen soll, einen Kaffee, was zu essen und habe ihm ein bisschen Geld gegeben. Und ja, also wenn sich jetzt hier irgendwie jemand kloppen würde oder eine leblose Person hier auf der Bank liegen würde oder so, dann würde ich natürlich nicht einfach weiter stromern, dann würde ich mich schon irgendwie kümmern. Aber mal abgesehen von so großen Sachen, sehe ich einfach nichts, ey. Ach Mann. Frau Baumert, ich brauche bitte, bitte noch ein bisschen mehr Futter.
Eine weitere Eigenschaft, die ist jetzt halt sehr stark an den Ärger geknüpft, ist die Neigung, sich über unmoralisches Verhalten anderer zu ärgern. Also Menschen, die das besonders schlimm finden, wenn sie Unrecht sehen und die Tendenz haben, mit starkem Ärger zu reagieren, das sind die Menschen, die eingreifen. Also da sieht man einen Punkt, wo man sieht, dass Ärger relevant ist.
Und noch ein weiterer Punkt, Extraversion. Also eine gewisse Selbstsicherheit und Offenheit im Umgang mit anderen Menschen. Ja, ist ja logisch, ne? Wenn ich mich sowieso nie traue, auf Leute zuzugehen und den Mund aufzumachen, dann werde ich das in Zivilcourage-Situationen erst recht nicht tun. Ey, und bei diesen beiden Punkten, bei Extraversion und moralischem Ärger, Oh, da habe ich was. Ich habe vor einiger Zeit beruflich ein Interview geführt mit einem Journalisten. Darin hat er so krass vom Leder gezogen über queere Menschen, vor allem über Homosexuelle, dass ich echt wütend geworden bin. So, hallo, haben Sie sie eigentlich noch alle?
Aber Sie werfen doch jetzt gerade eine extreme Sexualisierung einfach zusammen mit, wie Menschen lieben.
Weiß ich jetzt, was Sie jetzt darauf anspielen.
Na, weil Sie sagen, werden nackte Ärsche gezeigt oder was weiß ich, darum geht es ja gar nicht.
Ja, auf den Preis, da gucken Sie sich mal an, diese Preis, was da abgeht.
Das war jetzt nur ein kurzer Ausschnitt. Die wirklich krassen Aussagen wollen wir hier einfach nicht wiederholen. Und es gab in der zuständigen Redaktion Leute, die gesagt haben, ja, das können wir doch bringen, das ist halt seine Meinung. Und ich habe gegen meine Vorgesetzten wirklich gekämpft wie eine Löwin und habe gesagt, Leute, dieses Interview ist zutiefst menschenverachtend. Ich weigere mich, dass das mit meinem Namen drunter veröffentlicht wird. Ja, und das hat am Ende auch geklappt. Und es hat sich gut angefühlt und richtig, als hätte es mein Rückgrat gestärkt. Ich habe aber auch das Gefühl, ja, solche Geschichten wie die jetzt mit dem Interview, das ist ja nichts Großes. Ist das denn dann wirklich Zivilcourage? Wo verlaufen denn die Grenzen? Ich meine, es gibt ja zum Beispiel auch Leute, die flippen sofort aus, wenn jemand gendert oder nicht gendert. Und das nennen sie dann Mut und Zivilcourage. Dabei sind diese Menschen manchmal auch einfach nur nervig und wollen sich selbst profilieren. Ich habe jetzt hier ja schon mehrmals erzählt, dass ich mehr so der Typ Angsthase bin oder auch gar nicht so genau hingucke, viele Sachen nicht mitkriege. Aber das Beispiel gerade hat ja gezeigt, nee, auch ich habe dieses Zivilcourage-Ding in mir. Ich muss es nur irgendwie ein bisschen mehr herauskitzeln.
Ich würde es sinnvoll finden, zu trainieren, quasi für die Dinge einzustehen, die einem wichtig sind. Also ich bin zum Beispiel extrem tierlieb und wenn jemand auf der Straße irgendwie ein Tier quält oder seinen Hund malträtiert oder so, dass man dann wirklich auch den Mut hat, hinzugehen und zu sagen, entschuldigen Sie mal, was machen Sie da? Ja, das geht nicht.
Das ist Dagmar Borchers, Professorin für angewandte Philosophie an der Universität Bremen.
Ja, das ist ein bisschen wie im Sport, wie ein Muskel. Also von nichts kommt nichts. Man muss es wirklich auch immer wieder im Kleinen machen und immer besser werden darin. Und nur dann kann man sich sicher sein, dass man in größeren Fällen, wenn es wirklich drauf ankommt, dann auch diese Werf hat, sich dann auch wirklich entsprechend zu engagieren. Also immer nur sich das theoretisch vorzunehmen, aber nie irgendwas zu tun, was ein bisschen Mut erfordert, das bringt natürlich gar nichts.
Naja, und ein weiteres Problem ist ja, die Situationen, in denen meine Zivilcourage gefragt ist, die sind ja manchmal super kurz. Und wenn ich da erstmal ewig in Verhandlungen mit mir selbst gehe, ist es vielleicht zu spät. Also auch deshalb ist es natürlich gut, wenn ich schon geübt bin in Zivilcourage.
Andererseits ist sich auch oft jeder selbst der Nächste. Man verliert sich so im täglichen Klein-Klein und denkt, ach ja, das wird sich schon irgendwie regeln. Und ich meine, das sind ja, man muss das ja klar machen, das sind ja lauter Mikroentscheidungen. Ja, das sind Situationen, die dauern nur wenige Sekunden und sie müssen blitzartig entscheiden. Sag ich jetzt, hey, was hast du denn da gerade gesagt? Das war ja völlig daneben. Oder halte ich die Klappe? Ja, das ist ja so blitzartig. Aber wir müssen da, glaube ich, schon gucken, machen wir das immer so, dass wir sagen, ach, soll doch jemand anderes was jetzt die Verantwortung übernehmen? Oder ja, ein bisschen Selbstkritik wäre da sicher ganz gut ab und zu.
Ja, und der Klassiker ist ja, warum soll ich jetzt hier was riskieren, den Mund aufmachen oder sonst wie dazwischen gehen? Das können die anderen doch auch machen. Und je mehr Menschen daneben stehen und nichts machen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich dann einschreite. Wäre ja logisch, ne? Aber nein, das Gegenteil ist der Fall. Je mehr Menschen nichts tun, desto wahrscheinlicher ist es, dass auch ich nichts tue. Bystander-Effekt heißt das in der Forschung. Warum wir so agieren, das liegt an verschiedenen Mechanismen. Zum einen die sogenannte Verantwortungsdiffusion. Warum soll ich denn? Die anderen könnten doch auch.
Aber ein anderer ist auch total interessant und der nennt sich pluralistische Ignoranz.
Nochmal die Sozialpsychologin Anna Baumert.
Da ist die Idee, dass man, wenn man in eine Situation hineinkommt, erstmal nicht genau weiß, was los ist und dann sich an anderen orientiert und guckt, was machen die? was ist sozusagen das angemessene Verhalten? Und wenn die anderen alle nichts tun, dann geht man davon aus, dass auch nichts getan werden muss.
Beispiel. Ich bin neulich früh morgens durch die Stadt gelaufen und da lag ein Mann auf dem Boden. Leblos. 2-3 Menschen standen in der Nähe, alle anderen sind vorbeigelaufen. Und ich war so, okay, hat sich hier jetzt schon jemand drum gekümmert? Was ist denn hier passiert, bevor ich vorbeigekommen bin?
Also, ich meine, das ist eine ganz unterschiedliche Situation, aber wir müssen davon ausgehen, dass wenn man so eine Situation in der Realität erlebt, dass es nicht so ist, als wenn man hypothetisch über diese Situation spricht, weil die Information, die relevante Information ist nicht gegeben, sondern man kommt vielleicht dazu und da ist irgendwas los, man sieht nur die Hälfte oder selbst wenn man die ganze Zeit dabei war, fragt man sich vielleicht dann, habe ich das wirklich richtig gehört? Und das ist halt alles ziemlich dynamisch, deswegen ist da, glaube ich, ziemlich viel Raum für so pluralistische Ignoranz, also dass man guckt, was machen die anderen.
Schlussendlich habe ich dann einfach die Leute gefragt, die da standen. So, hey, hallo, wissen Sie, was mit dem Mann ist? Hat mal jemand versucht, den zu wecken? Und die Leute waren so, ja, ja, der Typ lebt, Polizei und Notarzt sind schon unterwegs. Oh, okay. Aber weil die Situation so unklar war, weil mich das verunsichert hat und weil da eben auch so viele andere Leute einfach entspannt weitergegangen sind, wäre ich um ein Haar eben auch einfach weitergegangen. Und dieser Gedanke, wie schmal der Grat ist zwischen es wird geholfen und niemand hilft und am Ende ist der Mann vielleicht einfach tot, oh, also der kracht gerade ganz schön mies rein.
Um noch einmal so ein bisschen optimistischeres Bild auf die Menschen zu werfen, wenn wir uns diese Befunde, also davon gibt es noch nicht so viele, aber wenn wir uns diese Befunde zu Menschengruppen anschauen, dann ist das eigentlich schon so, dass da relativ viel Koordination stattfindet. Also dass es nicht so ist, dass jeder nur individuell und dann Verantwortungsdiffusion betreibt, sondern dass, wenn eine Situation gegeben ist, die Eingreifen erfordert, dass es dann auch häufig so ist, dass Menschen sich koordinieren und unterschiedliche Dinge tun. Also, was weiß ich, einer ruft die Polizei und einer hilft und einer sorgt dafür, dass andere nicht irgendwie durch die Szene trampeln oder keine Ahnung. Also je nachdem, was das für eine Situation ist. Und das ist eigentlich was, was man noch viel mehr verstehen muss.
Wenn man die Frage also anders stellt, sagt Anna Baumert, dann ändert sich der Befund. Wie wahrscheinlich ist es, dass ich als Einzelne aktiv werde? Na, da greift halt der Bystander-Effekt. Aber wenn die Frage lautet, wird in einer Situation geholfen? Dann lautet die Antwort eben öfter ja, als ich dachte.
Ah, und da fällt mir ein, es gibt total spannende Forschungsergebnisse aus Holland und Großbritannien, wo Daten von Überwachungskameras ausgewertet wurden und wo geschaut wurde, gab Situationen, wo Gewalt im Spiel war und wie haben sich Bystander, also Umstehende, verhalten. Und diese Daten haben gezeigt, dass eigentlich in den allermeisten Fällen die Umstehenden sich koordinieren und gemeinsam diese Situation auflösen.
In 9 von 10 Fällen wird dieser Studie zufolge eben doch eingegriffen. Und dieses Wissen bestärkt mich gerade irgendwie. Jenseits von dieser Mutmach-Info gibt es auch ein paar Instrumente, die ich mir zurechtlegen kann, mit denen ich mich quasi rüsten kann für Situationen, in denen meine Zivilcourage gefragt ist. Das geht schon los bei, wie setze ich einen richtigen Notruf ab? Ja, die W-Fragen. Wer spricht? Was ist los? Wo? Wie viele Personen? Und so weiter. Ich kann außerdem üben, meine Stimme zu erheben. Ja, wenn ich laut dazwischen gehe und sage, stopp, das geht so nicht, dann hat das eine ganz andere Wirkung, als wenn ich mehr so das stille Mäuschen bin und sage, Entschuldigung, könnten Sie mal aufhören? Ja, und wenn ich mich das nicht traue, kann ich eben checken, was könnte stattdessen meine Aufgabe sein. Zum Beispiel das Opfer an der Hand nehmen und aus der Situation rausholen. So, hey, ist alles okay? Pass auf, ich bin da. Komm, setz dich einfach zu mir.
Und genauso denke ich, ist es sinnvoll, darüber nachzudenken, was sind denn sehr niedrigschwellige Verhaltensmöglichkeiten? Und da finde ich eigentlich einen besonders guten Gedanken, andere anzusprechen. Also gar nicht sozusagen unmittelbar in die Situation einzugreifen, sondern erstmal mit jemandem zu sprechen. Weil man davon ausgehen kann, dass, wenn mehrere in einer Situation zugegen sind, dass alle in so einem Freeze-Moment sein könnten. Das heißt, alle suchen irgendwie Informationen. wissen nicht, wie können sie jetzt irgendwie, wie ist jetzt die richtige Reaktion?
Ja, hatte ich neulich in der Kneipe hier in meinem Kiez. Es war schon recht spät und da waren so zwei Typen, die sehr betrunken waren und sehr unangenehm. Die Barkeeperin wollte die beiden rausschmeißen, hat sie zur Tür gebracht und ich bin halt in Absprache mit den anderen Gästen hinterhergegangen, um sie zu supporten, weil die Stimmung halt so ein bisschen war, oh je, hoffentlich machen die Typen jetzt keinen Stress. Aber die Situation ist dann gut ausgegangen. Hätte ich mir meinen Supportversuch also eigentlich auch sparen können, oder?
Die Tatsache, dass sie da eingreifen, könnte mittelfristige Effekte haben, von denen sie gar nichts, also positive Effekte, von denen sie gar nichts wissen. Und umgekehrt, wenn sie nicht eingreifen, könnte das auch Effekte haben, von denen sie nichts wissen. Also vielleicht nur ein Beispiel noch aus einem anderen Kontext, und zwar online Hate Speech. Also wir können ja auch von Zivilcourage im Online-Kontext sprechen, dass wenn man Hate Speech liest, dass man dann etwas dagegen tut, dagegen sagt. Und das nennt man Counter-Speech. Und Forschung hat gezeigt, dass wenn Hate Speech nicht, wenn keine Ablehnung nach sich zieht, dass das dazu führt, dass die Leute, die Hate Speech lesen, das nicht mehr so schlimm finden. Also es hat so einen Gewöhnungseffekt. Und umgekehrt, wenn jemand mit Counter-Speech reagiert, hat das den Einfluss auf die anderen Umstehenden, dass die Hassrede als schlimmer wahrgenommen wird. Und das sind natürlich Effekte, die man unmittelbar selber gar nicht erfährt. Das heißt, man trägt möglicherweise dazu bei, dass eine Norm aufrechterhalten bleibt, dass irgendwie kooperatives, prosoziales Miteinander aufrechterhalten bleibt, aber davon merkt man in der Situation nichts.
Da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Wie cool ist das denn? Also selbst wenn mein Handeln in der Situation keinen direkten Effekt hat, bin ich am Ende vielleicht immerhin ein Vorbild für andere. Also das finde ich richtig, richtig schön. Und dieser Gedanke ist doch auch voll die Motivation, zivilcouragiert zu handeln, oder? Aber sowohl bei Zivilcourage als auch bei Mutigsein generell gilt natürlich, zu viel des Guten ist am Ende auch nicht schlau. Niemand soll sich in Gefahr bringen. Aber wo verlaufen denn die Grenzen?
Okay, fuck, das war gerade scheiße. Ich stand gerade in so einer Ecke und plötzlich klang das, als wenn hinter mir Schritte.
Ab wann wird aus Mut Übermut? Warum verfallen wir manchmal der Verlockung, übermütig zu handeln? Darum geht's in der kommenden Folge von Meine Challenge – Mutiger werden. Ab nächstem Freitag in der ARD-Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Und bis wir uns wieder hören, habe ich noch ein bisschen anderes Futter für eure Ohren, nämlich Die Entscheidung vom Bayerischen Rundfunk. Da geht es darum, wie politische Entscheidungen, die in der Vergangenheit getroffen worden sind, heute unsere Lebenswirklichkeit prägen. Ganz aktuell geht's da in 4 Folgen um das Thema Wehrpflicht. Die wurde ja 2011 abgeschafft. Jahrelang mussten junge Männer sich keine Sorgen machen, so nach dem Motto, oh scheiße, ich muss zum Bund. Aber durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine steht jetzt eben wieder zur Diskussion, ob wir die Wehrpflicht nicht doch brauchen. Ich find's ein richtig cooles Format, denn die Gegenwart lässt sich einfach am besten verstehen, wenn man begreift, was in der Vergangenheit warum passiert ist. Also hört mal rein bei Die Entscheidung. Findet ihr in der ARD Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Diese Folge hier, die habe ich mit Max Fallert, Thomas Jehn und Carsten Möbius gemacht. Dankeschön geht raus. Danke auch an euch fürs Zuhören. Wenn ihr Feedback habt, schreibt uns gerne eine E-Mail an challenge@mdr.de. Und wir hören uns bald, würde ich sagen. Macht's gut, Leute. Tschüss.
Das war Meine Challenge, ein Podcast von MDR Wissen.